Und ich glaube, eben so einen pluralitätsoffenen Modus von Erinnerung zu finden im nationalen Kontext, das ist die große Herausforderung und die wird dann eben auch runtergebrochen in den Unterricht. Nochmal für mich ganz wichtig, es geht nicht darum, jetzt zu entscheiden, ist diese Erinnerung wichtig, ist diese wichtig, muss die da jetzt rein und was soll dafür raus, sondern eben zu sagen, von allen Erinnerungen bilden wir eh nicht alle ab. Können wir gar nicht. Insofern haben wir hier ein offenes Modell.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause, Begegnungen in der Teeküche. Und wir sitzen heute tatsächlich mit zwei ganz wunderbaren Menschen analog im ein und demselben Raum an einem Tisch, worüber wir uns sehr, sehr freuen, weil das tatsächlich nicht so häufig der Fall ist und das dann immer noch ein kleines bisschen ein persönlicher Rahmen ist, quasi, den man schaffen kann für ein wunderbares Podcast-Gespräch, auf das wir uns riesig freuen. Nicole ist auch da.
Ich bin auch da und wie immer teilen wir uns Mikros. Und es ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu hören, aber ich glaube, wir bekommen das gut hin. Und wir sitzen tatsächlich in einer Küche. Das möchte ich nochmal kurz hinzufügen. Vielleicht verratet ihr jetzt mal selber, wer ihr seid. Und ihr müsst euch auch absprechen mit dem Mikro. Also mal gucken, wie gut das funktioniert.
Ja, ich bin Bekim Agay, Professor für Kultur und Gesellschaft des Islam an der Goethe-Universität Frankfurt.
Und ich bin Frederik Mussal, Professor für jüdische Studien und Religionswissenschaft an der Universität Würzburg.
Hallo, herzlich willkommen. Wir sitzen mit zwei Professoren in der Küche. Wird bestimmt spannend. Wir fangen ja immer mit einer Anekdote an oder zumindest einer Geschichte, einem persönlichen Erlebnis, die im weitesten Sinne was mit dem Thema der Folge zu tun haben kann oder mit dem, was ihr heute macht. Das ist jetzt ein Riesenfeld, was aufgemacht wird. Aber vielleicht können wir es auch ein bisschen eingrenzen, wenn ihr mit drüber nachdenkt, woher wir uns eigentlich kennen. Das hilft vielleicht. Und natürlich dürft ihr das auch, so wie alle anderen Gästinnen. Und dann schauen wir mal, wohin uns diese kleinen Anekdoten oder Geschichten führen.
Also ich kann sagen, woher wir uns beide kennen. Das heißt, wir hatten beide an der Universität Halle, haben wir unsere ersten richtigen Jobs angetreten, Bekim eben in der Islamwissenschaft, ich in den jüdischen Studien. Wir haben gemeinsam an einem Studiengang, einem BA für Nahoststudien gearbeitet im Rahmen unserer Tätigkeit in Halle. Aber ich bin dann von Halle auch nach kurzer Zeit weggegangen, weil ich dann in einem Projekt war, was ich nannte Integration und Desintegration der Kulturen im europäischen Mittelalter.
Ja, und nach Halle ging es ja weiter. Wir sind dann ja in Berlin in einem jüdisch-muslimischen Gesprächskreis gewesen, wo es um Fragen des, was hat man sich zu sagen und was hat man auch der Gesellschaft zu sagen? Also wo gibt es vielleicht auch Ähnlichkeiten, die sich aus so einer Position als kleine Gruppe in einer Gesellschaft, deren Geschichte man eben nicht zum gleichen Maß mitgeschrieben hat. Ja, wie geht man damit um? Und gibt es da ähnliche Erfahrungen? Und wie fühlt sich das an, in vielen Bereichen die Ausnahme sozusagen zu sein von der Regel? Und das ging über verschiedene Lebensbereiche und auch gesellschaftliche Bereiche hinweg, verschiedene Themen. Und das hat mir so ein bisschen den Horizont geöffnet, wie wichtig so ein Austausch sein kann. Auf persönlicher Ebene, aber eben auch so darüber mal strukturell nachzudenken.
Genau, vielleicht noch ein Thema, was uns in dem Rahmen besonders beschäftigt hat, war zum Beispiel das Thema von jüdisch-muslimischen Allianzbildungsprozessen. Und was das meinen kann, denn Allianzen sind zunächst mal eine Art strategisches Bündnis, das geschlossen wird. Das bedeutet nicht, dass man Meinungen teilen muss oder vielleicht auch manchmal wirklich das gleiche Ziel vor Augen hat. Und das sind Fragen, mit denen wir uns jetzt auch weiter beschäftigen im Rahmen eben der Coalition for Pluralistic Public Discourse. Das ist eine Art, gute Frage, was ist das? Eigentlich eine Art Think Tank, der sich insbesondere mit Fragen pluraler Erinnerungskultur beschäftigt. Und wir müssen immer noch, glaube ich, ein Kapitel schreiben über das Thema jüdisch-muslimische Allianzen. Ich habe es auch schon wieder verdrängt.
Ja, das werden wir dann in Zukunft gemeinsam tun.
Und wir werden lesen. Da haben wir uns auch kennengelernt, also auf der Konferenz der CPPD. Und der Aufhänger war eigentlich der Podcast. Also, dass ich da als Vertreterin von uns beiden und als Lehrerin natürlich da war. Und wir gesprochen haben darüber, dass, Frederik, du ja auch einen Podcast machst. Vielleicht kannst du den an der Stelle einfach mal kurz droppen.
Genau, unser Podcast. Mekka und Jerusalem, ein Podcast zu den jüdisch-muslimischen Beziehungen. Bitte auf iTunes, Spotify und podcaster.de oder auf der Webseite der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg, wo ich bis vorgestern tätig war. Also ich bin jetzt in Würzburg, deswegen weiß ich noch nicht genau, wie der Name meiner Uni lautet, aber ich habe meine Stelle gewechselt. Aber der Podcast ist ein Stück weit auch aus den Fragestellungen heraus entstanden, mit denen wir uns eben in diesem jüdisch-muslimischen Gesprächskreis beschäftigt haben, den Bekim gerade angesprochen hat. Denn es ging darum, eigentlich diese Frage zwischen jüdisch-muslimischen Beziehungen nicht als eine Entweder-Oder-Frage, das heißt zwischen Bildern von einem goldenen Zeitalter des Zusammenlebens im muslimischen Spanien in Al-Andalus zu nehmen und auf der anderen Seite die ganze Zeit nur von muslimischem Antisemitismus zu sprechen, sondern zu sagen, dieses Beziehungsverhältnis hat viele kleine Geschichten, denen man Raum geben sollte, um zu zeigen, dass so eine Beziehung wie jede Beziehung einfach sehr vielschichtig, sehr komplex ist. Genau, und man kann uns auch folgen unter Instagram, unter Mekka-Jerusalem.
Findet ihr dann alles in den Shownotes. ich glaube, ich würde unseren Arbeitstitel einmal nennen und dadurch so ein bisschen überleiten in diese Verbindung, die wir heute herstellen wollen zwischen eurer Arbeit und uns als LehrerInnen. Wir sehen uns jetzt nicht als die VertreterInnen dieses Berufs oder dieses Systems, aber diese Brücke zu schlagen. Ihr kommt auch vor allen Dingen aus der Wissenschaft jetzt und aus dem universitären Bereich. Ich glaube, ganz vieles von dem, was ihr macht, kann auch spannend sein für die Schule oder ganz viele Fragen, die ihr gerade schon angesprochen habt. Und wir haben uns vorher so ein bisschen überlegt, okay, wie kriegen wir eure Themen und Schule miteinander verbunden in Bezug auf welche Fächer vielleicht auch? Schauen wir uns das Ganze an. Und da ein bisschen sehr verklausuliert formuliert, diversitätssensible und diskriminierungskritische pädagogische Praxis in einer pluralen Demokratie am Beispiel jüdischer und muslimischer Perspektiven im Schulkontext. Das klingt jetzt super kompliziert, aber letztlich steckt da ja schon ein bisschen die Frage nach den Allianzen drin und vor allen Dingen die Frage nach Perspektivwechseln vielleicht auch. Und was können wir aus eurer Arbeit vielleicht auch in der schulischen Arbeit lernen? Und in unserem Vorgespräch hatten wir da in dem Kontext dann auch darüber gesprochen, dass wir ja zu Beginn vielleicht mal auf die Gegenwart schauen könnten und inwiefern diese Perspektiven in Schule eigentlich momentan verortet sind oder eben auch nicht.
Wir können ja mal gucken, wo dieses Thema jetzt aus meiner auch Bildungserfahrung stattgefunden hat. Erstmal sind das ja lange Zeit getrennte Geschichten gewesen. Also entweder hat man über Judentum oder Islam gesprochen. Über Islam, in welchen Fächern hat man da gesprochen? Also entweder Geschichte und dann meist in so einer konflikthaften Geschichte, irgendwie, also sozusagen Grundinfo, irgendwie Gründung des Islams auf der arabischen Halbinsel, dann Schlacht bei Tours und Poitiers. Die Muslime stehen davor, das Abendland zu erobern, Karl Martell und so weiter. Dann vielleicht Spanien, das wäre schon progressiv. Ja, und dann eigentlich eher, also in meinen Schulbüchern die zwei Belagerungen von Wien. Und dann kommt dann Islam nochmal im Kontext von Migrationsgeschichte Deutschlands im so wie Bereich und vielleicht dann im Kontext von irgendwie 11. September, Terrorismus und Co. Ja, und ein anderes Narrativ bietet dann irgendwie der christliche Religionsunterricht, wo sozusagen aus der Perspektive des einen das andere erklärt wird. Das ist natürlich, also wenn wir uns fragen, wie fühlen sich da Kinder irgendwie mitgenommen? Und also was ich erzählt habe, ist letztlich repräsentativ für eine Fremdwahrnehmung des Islams als etwas, was außerhalb stattfindet. Und ja, man könnte viele andere Geschichten erzählen von irgendwie kulturellen Einflüssen, von Konvertiten zum Islam, von die dann irgendwie Kulturschaffende geworden sind und so weiter. Und es geht eben auch verloren, dass also da, wo Muslime waren, eben auch immer andere mit dabei waren. Und da ist diese ja Anbindung der jüdischen Geschichte, die, das wird Frederik sagen, ja sicherlich wieder nochmal anders selektiv erzählt wird. Aber dieser Aspekt der Verbundenheit dieser muslimischen mit der jüdischen Geschichte in vielen Regionen ist mir erst viel, viel später selbst klar geworden.
Vor allem, weil es auch nicht nur eine Geschichte, sondern auch Geschichten sind, die eben in komplexen gesellschaftlichen Zuständen stattfinden. Also wenn ich mir jetzt das, was man häufig als islamische Geschichte dann bezeichnen würde, aber eben zu sagen, in den Ländern, in denen Muslime mehrheitlich leben, leben sie auch mit Juden, Jüdinnen und Christinnen zusammen und anderen Gruppen. Also das kann immer nicht nur auf die drei sogenannten abrahamitischen Religionen reduziert werden. Aber ich glaube, so zur Komplexitätsreduktion ist genau das, was im Unterricht stattfindet. Denn Judentum, das in meiner Schulzeit war darauf beschränkt, eben auch Geschichtsunterricht. Das war irgendwie zwischen Brunnenvergiftung und Shoah, Holocaust. Das zweite war dann Sozialwissenschaften. Das war meistens Israel. Dann gab es eben ein eigenartiges Bild. Ich glaube, das hat sich mittlerweile etwas verändert. Aber in dem christlichen Religionsunterricht, dass man das Gefühl hatte, das Bild, was von Judentum dort gezeichnet wird, ist eigentlich biblische Religion. Also etwas, was dann für die christliche Selbstvergewisserung wichtig ist, hat aber sehr wenig mit jüdischem Leben, mit jüdischer Religion heute zu tun. Und da gibt es sicherlich Ansätze, mittlerweile da Schulbücher zu überarbeiten, aber es läuft sehr schleppend von sich.
Wir hatten im Vorfeld eben auch schon geklärt, ich glaube, ein paar Mal haben wir das im Podcast auch schon erwähnt, dass ich ja unter anderem das Fach Geschichte unterrichte und deshalb ja so ein bisschen diese ganzen Nöte, die man so hat, als Geschichtslehrerin am eigenen Leib auch erfahre. Und es ist unglaublich schwer, das aufzubrechen. Ja, während ihr beide jetzt gesprochen habt, fallen immer zwei Schlagworte ein. Ne? Also so der Geschichtsunterricht, egal ob bei den kleineren oder bei den älteren SchülerInnen der Oberstufe, der hat einen ganz klaren Blickwinkel. Und dieser Blickwinkel, der ist natürlich total Deutschland beziehungsweise eurozentristisch bewegt sozusagen. Also der Blickwinkel ist ein sehr, sehr enger. Und es geht da tatsächlich um die Relevanz. Also egal welcher Epoche, um das jetzt mal so ganz grob zu formulieren, man sich im Geschichtsunterricht zuwendet, es muss immer eine Relevanz haben für die deutsche Geschichte. So. Also das ist quasi das, was im Geschichtsunterricht passiert. Und das macht das natürlich unglaublich schwierig, wenn man sich dann die SchülerInnen anguckt, die mit einem zusammen in dem Raum sitzen. Und man fragt sich in diesem Moment, wie um Himmels Willen soll ich dieses Paradox, was hier entsteht, auflösen? Denn du hast das Stichwort gerade gesagt, ne, jüdisches Leben in Deutschland 2023. Es ist ja vollkommen klar, auch im Arbeitstitel, den Nicole eben vorgelesen hat, wir leben in einer pluralen Gesellschaft. In diesem Klassenzimmer sitzen ganz viele SchülerInnen mit einer internationalen Zuwanderungsgeschichte. Die bringen natürlich einfach auch ganz, ganz viele Familienerfahrungen mit und die sind alle in diesem Raum präsent und dieses Geschichtsbuch erzählt eben aus dem Interesse eines deutschen Blickwinkels etwas über Geschichte. Und das ist total schlimm, dass das so ist, Denn eigentlich ist das Hauptziel des Unterrichts ja, dass man an die Lebenswelt der SchülerInnen anknüpft. Und das kann ich in diesem Moment natürlich überhaupt nicht machen, wenn das Geschichtsbuch so strukturiert ist, wenn das Denken über Geschichte so vorstrukturiert ist, wie es eben heutzutage immer noch in Geschichtsbüchern ist.
Ja, vielleicht um dir da die Angst zu nehmen. Ich finde es ja gar nicht schlimm, dass es, es muss ja perspektivieren. In Deutschland wird es eben eine deutsche Perspektivierung sein. Die Frage ist ja, was dann diese deutsche Perspektivierung noch ist. Ist das Deutschland 2023 oder Deutschland 1960, ne? Denn also eigentlich diese deutsche Perspektivierung müsste ja dann diese Heterogenität in den Geschichten mit aufgreifen. Und also insofern ist das gar nicht so problematisch, sondern also ein deutscher Unterricht würde ja schon gut sein, wenn er eben das Deutschland, wie es ist, aufnimmt und nicht eben die Leute aus dem Deutschland sich zusammensetzt und diese Klasse sich in Deutschland zusammensetzt, quasi irgendwo in der Vergangenheit und an der Peripherie Deutschlands quasi verortet und eben als das andere, das Äußere, das konstruiert. Und das denke ich, ist, also wenn wir von Integrationspolitik sprechen, dann ist das eben auch ein wichtiger Ansatzpunkt, wo man sagen kann, ja, also wie soll ich irgendeine Form von Zugehörigkeit entwickeln, wenn ich als Mensch irgendwo immer ja quasi Richtung Orient, Richtung Bedrohung Europas hinverortet werde und ganz viele Geschichten eben nicht erzählt werden? Und wie sollen eben auch Muslime in Deutschland eine muslimische Geschichte verstehen, zu immer jüdisches Leben gehört hat? Also das, was heute vielleicht auch für viele Muslime als entgegengesetzt oder durch diesen Nahostkonflikt als Konfliktfeld wahrgenommen wird, nicht? Und zu einer Weltstadt wie Konstantinopel, Istanbul, hat halt jüdisches Leben dazugehört, wie auch christliches Leben. Und da könnte man eben viel stärker rein, um eben da auch bestimmte Vorurteile, die sich aus diesen Gegenwarten ergeben, abzubauen.
Vielleicht wäre es einfach auch wichtig, wirklich nochmal auf einer Metaebene darüber nachzudenken, was eigentlich Geschichte erzählen bedeutet. Denn nicht um jetzt eine ganze Debatte um Erinnerungskultur im Anklang um Michael Rothberg aufzumachen, aber zu sagen, es gibt auch eine Multidirektionalität in sozusagen in den Geschichten, die wir erzählen, auch im Rahmen des Geschichtsunterrichts. Und vielleicht da einfach auch an Konzepten, Modellen zu arbeiten, wie das gelingen kann. Das wäre für mich die Aufgabe von einer entsprechenden Geschichtsdidaktik, das vielleicht stärker auch einzubringen. Und dann zu dem, was du gesagt hast, Bekim, könnte man sagen, das, was für uns eine Relevanz hat, ist, dass wir zunächst einmal eine, ja, deutsche, aber plurale Gesellschaft sind. Und vielleicht die Dinge, die wir suchen in Geschichte, ist vielleicht ein Umgehen genau mit dieser, was diese Pluralität meinen kann, in unterschiedlichen historischen Kontexten, um vielleicht auch so ein Stück weit die Berührungsängste davon abzubauen, sobald es über bestimmte Grenzen hinausgeht, dass es nicht mehr relevant ist, sondern es gibt eben auch andere Fragestellungen, die nicht nur mit einer nationalen Identität zu tun haben, sondern gerade wenn wir immer wieder auch sagen wollen, es geht vielleicht auch um den Gedanken, was das europäisch meinen kann, was es vielleicht und europäisch etwas nicht ist, was sich an einem Kontext von Mitgliedstaaten der EU benennen lässt, sondern europäische Geschichte ist komplexer als das. Auch islamische Geschichte ist Teil europäischer Geschichte oder sozusagen die, gerade wenn man zum Beispiel nach Spanien guckt, wenn man auf den Balkan guckt, dann sollte man vielleicht auch diesem sehr nach einer eindeutigen Relevanz herausgeleiteten Denken versuchen, damit auch zu brechen.
Erstmal finde ich das total gut, dass gerade das Stichwort gefallen ist. Es ist natürlich immer auch um neuere, aktuellere, an die tatsächlichen Lebensumstände, an die tatsächliche Lebenswelt von SchülerInnen angepasste didaktische Denkweise gehen muss in ganz, ganz vielen Fächern. Das betrifft sicherlich nicht nur den Geschichtsunterricht. Ich finde das nur auch spannend, weil in der Didaktik des Geschichtsunterrichts durchaus auch so Schlagworte wie Erinnerungskultur, aber auch Geschichtsbewusstsein vorkommen als die Parameter auf einer abstrakten Metaebene, die der Geschichtsunterricht im Denken der SchülerInnen sozusagen anregen soll. Also sie sollen eine Vorstellung davon haben, was ist die deutsche Erinnerungskultur, und sie sollen ein Geschichtsbewusstsein ausbilden, was sie eben dazu befähigen soll, als aktive demokratische BürgerInnen in Deutschland ihr Leben zu gestalten. Und das finde ich eben auch wichtig, absolut. Aber oftmals fehlt mir jetzt ganz persönlich, es gibt natürlich Material auch, das all diese Fragen irgendwo aufgreift, wobei die auch nicht so aktuell sind, dass beispielsweise solche Dinge wie Identitätspolitik oder so da eine Rolle spielen würden. Das natürlich nicht, aber grundsätzlich dieses Nachdenken über, was ist Erinnerungskultur, warum haben Gesellschaften auf verschiedenen Ebenen sozusagen Erinnerungsorte, wie man es auch immer nennen möchte, alles Mögliche kann ja letztlich, seien es jetzt Feste, seien es Bücher, die darüber geschrieben werden, wie auch immer. Also wie wird Erinnerung festgehalten und inwiefern hat Erinnerung was mit der Konstitution von Identität und Kultur und so weiter zu tun? Aber es ist trotzdem nicht plural gedacht für meine Begriffe. Also dieser Pluralitätsgedanke, der findet sich an diesen Stellen nicht so wirklich wieder. Und das finde ich einfach schwierig als Herausforderung für die nächsten Jahre im Unterricht der Gesellschaftswissenschaften generell.
Ja, ich finde, also da, das kann man auch nicht auf den Geschichtsunterricht abwälzen, weil es ja ein gesellschaftliches Thema ist. Und wir sind da gesellschaftlich noch nicht so weit, einen Modus gefunden zu haben, wo eben so ein pluralistisches Erinnern stattfindet. Was wir häufig finden, ist, dass die Idee da ist, dass die Erinnerung entweder additiv funktioniert, also Deutsch ist das plus das plus das plus das, das ist dann so die deutsche Erinnerung, und dass dann eine Konkurrenz letztlich stattfindet, wer da noch sein Pluszeichen setzen darf, weil das alles letztlich eine Summe bildet. Und das gibt dann eben diese erinnerungspolitischen Konkurrenzen, wo gefragt wird, ist es mein historisches Trauma, mein historischer Beitrag, ist der wichtiger als deiner? Und ich sehe die große Herausforderung darin, eben davon wegzukommen. Es mag sein, dass es dann so Kernerinnerungen einer Gesellschaft gibt, aber letztlich nimmt die Erinnerung des einen dem anderen nichts weg. Und vielleicht ist es eben auch wichtig, eher offene Stellen für ein plurales Erinnern auch offen zu halten. Also in 10 Jahren sitzen da wieder andere Schülerinnen und Schüler und haben ihre Biografien und ihre überlieferten familiären Geschichten, von denen sie denken, dass sie die auch mitteilen wollen, darüber was lernen wollen. Und ich glaube, eben so ein pluralitätsoffenen Modus von Erinnerung zu finden im nationalen Kontext, das ist die große Herausforderung, und die wird dann eben auch runtergebrochen in den Unterricht. Aber also nochmal für mich ganz wichtig, es geht nicht darum, jetzt zu entscheiden, ist diese Erinnerung wichtig, ist diese wichtig, muss die da jetzt rein und was soll dafür raus, sondern eben zu sagen, wir von allen Erinnerungen bilden wir eh nicht alle ab. Können wir gar nicht. Insofern haben wir hier ein offenes Modell, was eben Kerndinge hat, aber gleichzeitig Andockstellen offen hält.
Ja, dabei sind mir noch 2 Gedanken gekommen, und zwar der eine, vielleicht etwas optimistisch in die Zukunft zu blicken. Ich glaube, wir denken das häufig immer, dass die Gruppen, um die es geht, selbst sehr homogen sind, was sie natürlich nicht sind. Und natürlich auch Schüler und SchülerInnen haben unterschiedliche Elternteile, die eben mit diesen unterschiedlichen Erfahrungen, mit dieser unterschiedlichen Erinnerungskultur auch kommen und tragen dann beides oder noch viel mehr, je nachdem wer die Großeltern sind, in sich. Das heißt, es kann schon bei einem Schüler oder einer Schülerin kann das eine sehr komplexe Fragestellung sein. Von daher wäre vielleicht auch wichtig, eben zu sagen, es geht hier auch nicht zu sagen, das ist Erinnerungskultur, sondern die Prozesshaftigkeit immer wieder zu betonen, ob das jetzt so, wie du sagst, Bikim, ob das so ein Kernmoment gibt oder ob wir sagen, okay, wir verstehen das als einen diskursiven Raum, der sich immer aushandeln muss, in dem Wissen, dass in diesen Aushandlungsdynamiken wir nie zu einem sozusagen festen Begriff von so etwas kommen, sondern es geht genau um diesen Aushandlungsprozess. Der ist letztendlich, finde ich, die Aufgabe einer offenen, demokratischen, pluralen Gesellschaft, das immer wieder auch zu tun. Vielleicht ist es das, was in der Erziehung dann eine vielleicht stärkere Rolle spielen sollte, eben danach zu fragen, wie können wir Tools vermitteln, die erlauben, sich in diese Aushandlungsprozesse einzubringen. Vielleicht aber auch mit dem Verstehen, dass man eben nicht immer auch alles verstehen kann, was dem einen oder der anderen wichtig ist an der eigenen eben Erinnerung oder an den eigenen Erfahrungen und Blick auf Geschichte.
Ich habe mir gerade ein Stichwort aufgeschrieben bei dem, was ihr gesagt habt, und zwar pluralistische Didaktik. Es ist ja spannend, dass wir automatisch auch über den Geschichtsunterricht sprechen und selber uns vielleicht vornehmen, okay, lass uns das nicht nur da verorten, und man aber natürlich super lang darüber reden kann, wie Geschichtsunterricht funktioniert und was die oder auch die Erinnerungskultur im Geschichtsunterricht verortet oder vornehmlich da verortet. Und die Fragen, die man ja stellen kann, ist, wie kann man vielleicht raus aus dieser Box und Erinnerungskulturen auch an anderen Stellen in Schule, in Bildung, vielleicht im Sinne oder verbunden mit einer pluralistischen Didaktik irgendwie verorten. Also ich habe jetzt gerade bei dem, was ihr gesagt habt, auch daran gesprochen, dass es ja auch beispielsweise über Literatur funktionieren kann, Geschichten pluralistisch zu erzählen oder Perspektiven zu besprechen, sich gesehen zu fühlen, Repräsentation in Schule zu ermöglichen, wenn man über Fächer spricht als ein Beispiel, aber auch so im alltäglichen Handeln. Also wie schaffen wir es eigentlich, das, was du gerade gesagt hast, Frederik, diese Fähigkeiten zu diesem Aushalten von beispielsweise Leerstellen, zum Aushalten von vielleicht auch Konflikten, zum Besprechen von Konflikten in allen Fächern, die irgendwie zu diesen Themenkomplexen dazugehören, beizubringen, zu thematisieren, zu verdidaktisieren oder auch nicht. Und da, glaube ich, können wir auch über den Geschichtsunterricht logischerweise hinaus denken oder müssen darüber hinaus denken. Und diese Frage, die Bikim eben aufgeworfen hat, nach diesen Narrativen, die sich immer wieder verfestigen, die zu neuen Diskriminierungen führen können und so damit verknüpfen.
Ja, ich glaube, es geht viel um beispielhaftes Erzählen, ne? Und das kann eben sein, dass es große Themen gibt, wie das Thema Migration. Das ist ein Thema, was heute beispielsweise jüdische und muslimische Geschichten in Deutschland verbindet. Die Wanderung von Juden nach 1990, die eine große Größe eingenommen haben in den Gemeinden, und wir haben muslimische Zuwanderungen, und wir haben aber auch immer wieder Newcomer zum Beispiel da drin, ne? Also der Ukraine-Konflikt, der Syrien-Konflikt hat jüdische, muslimische Newcomer wieder geschaffen, die wieder auf Leute treffen. Das mag dann von anderen Erfahrungen von Migration, die auch Bestandteil dieser Gesellschaft sind und vielleicht auch schon immer Bestandteil deutscher Geschichte, auch klassischerweise gedacht waren. Das kann man ja mal, also so ein Thema kann man durch, also das ist eine offene Stelle, wo sich ganz viele Migrationsgeschichten anknüpfen lassen. Mit offenen Stellen. Anstatt, dass man eben versucht, ja, wen müssen wir jetzt alles berücksichtigen? Nee, vielleicht einfach große Ideen anbieten und beispielhaft erzählen und dann nicht sagen, das ist jetzt die eine Geschichte oder die eine literarische Äußerung, sondern wo seht ihr euch darin und wo findet ihr euch da wieder? Und das kann dann eben auch sein, dass jemand von Würzburg nach Köln mit seiner Familie gekommen ist. Der mag sich da ja dann auch drin wiedersehen und da gibt's dann eben Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu Leuten, die vor anderen Sachen geflüchtet sind. Das ist natürlich klar, aber ich denke, man kann das eben so offen auch erzählen, also gerade über Literatur oder Musik, Theater, ja, und das Kunst. Ist ja auch Kunst, das ist ja auch genau das, was diese Disziplinen dann ausmacht, dass sie eben in der Lage sind, ein Stück zu erzählen, was vor 200 Jahren geschrieben wurde und ich mich darin heute wiederfinden kann. Warum soll das dann nicht sozusagen über Themen gehen? Ne? Weil, also mein Leben hat mit der Welt, in der Goethe gelebt hat, natürlich genauso wenig und viel zu tun wie meine Biografie mit der Biografie von jemandem, der irgendwo in den letzten 20 Jahren sein Land verlassen hat, aus bestimmten Dingen was zu tun hat. Ne? Aber das heißt eben nicht, dass man da nicht andocken kann. Und das ist eine didaktische Herausforderung. Und wir haben das halt sozusagen, vielleicht ist das der Punkt, dass wir über diese objektivierbaren Themen, jetzt heute auf dem Lehrplan Islam, morgen Judentum, übermorgen Nahostkonflikt, dass wir das eben, also da wissen wir, worüber wir reden, während das andere ja sehr viel offener ist und vielleicht auch sehr viel weniger planbar. Aber das ist eben dann eine didaktische Frage.
Ja, vielleicht zu dieser Beispielhaftigkeit würde für mich implizieren, dass es auch, damit wird die Anspruchshaltung auch gesenkt. Wenn ich sage, es ist beispielhaft, es ist eine Möglichkeit, darüber zu reflektieren. Ich komme aber nicht gleich mit dem Anspruch, das hat so zu sein. Ich halte vielleicht auch Erwartungshaltung zurück, das, was ich quasi von Schülern und Schülerinnen erwarte, wie sie mit diesen Fragestellungen umzugehen haben, sondern sie haben eine andere Freiheit, auch das aufzugreifen, vielleicht für sich zu kontextualisieren und gleichzeitig aber auch die Freiheit zu sagen, nee, das verstehe ich jetzt nicht. Und das kann gerade in, denke ich, in Geschichte, muss doch auch eine Option sein, vielleicht auch Dinge nicht zu verstehen können. Genauso, ich habe jetzt kunstbewusst auch nochmal in deine Richtung, Nicole, gedacht, aufzugreifen, weil ich finde auch ein Sehen, also nicht nur, dass wir jetzt versuchen, über intellektuelle Zugänge und sozusagen diese Form von Narrativen zu arbeiten, sondern auch, was sehen wir eigentlich? Verstehen wir da einen westlichen Kanon von Kunstgeschichte, den wir vor uns haben? Oder lernen wir auch nochmal mit anderen Bildern zu denken und das auch immer wieder einzuüben? Das heißt, dass wir eigentlich versuchen, durch diese Beispielhaftigkeit eine Multiperspektivität in den Unterricht reinzubringen, zu sagen, das ist eigentlich, worum es hier für uns geht. Das ist letztendlich, was euch auch da draußen in der Gesellschaft erwartet. Weil wir möchten euch vielleicht durch diese multiperspektivischen Zugänge auch vielleicht die Angst vor Irritation, die es geben wird, nehmen. Denn sehr häufig, so verstehe ich es, hat auch diese Suche nach Eindeutigkeit damit zu tun, dass es eine bestimmte Sicherheit geben soll oder suggerieren soll in dem Verstehen über sich selbst. Natürlich ist das schwierig, wenn eben einige in der Klasse eben andere Erfahrungen einbringen, die und vielleicht auch nach einer anderen Form von Bestätigung suchen in dem, was das Angebot in der Schule stellt. Aber ich finde so das auch immer wieder zu thematisieren, zu sagen, ja, vielleicht sind jetzt auch die Beispiele, die wir nehmen, stehen im Widerspruch, aber auch diese Paradoxalität ist ein Teil von Erfahrung von Geschichte oder Multidirektionalität, je nachdem, wie wir das nennen wollen. Vielleicht noch ein Punkt zu dem, was du gesagt hast, Bekim, denn jüdische Migrationsgeschichte in Deutschland ist nicht nur die Migrationsgeschichte nach 1919, sondern wenn man sich die jüdische Gemeinde auch, also schon vor der Shoah gab es eben viele Juden und Jüdinnen, die aus Osteuropa nach Deutschland gekommen sind. Da gibt es eine komplexe Migrationsgeschichte vor. Aber auch die jüdische Gemeinschaft nach 1945 war zum größten Teil zusammengesetzt aus Menschen, die die Lager überlebt haben und die nicht aus Deutschland stammten, sondern viele deutsche Juden und Jüdinnen sind teilweise erst später wieder remigriert nach Deutschland. Also das sage ich nur vielleicht vor dem Hintergrund, weil man manchmal immer dieses Bild entsteht, naja, jüdische Geschichte ist, das ist quasi wie vorher und man sollte auch diesen Zustand wie vorher erreichen, anstatt vielleicht zu verstehen, darum geht es nicht, sondern die jüdische Geschichte nach 45 ist eine ganz andere und ist auch eigentlich aus ganz anderen Menschen zusammengesetzt, mit ganz anderen Erfahrungen, mit ganz anderen Sensibilitäten, mit ganz anderen Fragen, was ihr Hiersein betrifft.
Ja, das war ja nur sozusagen ein Beispiel. Man könnte ja auch diese ganzen jüdischen Migrationsgeschichten im Osmanischen Reich, ins Osmanische Reich, teilweise auch diese Verbundenheit dann mit Europa, wo dann eben, also da sind ja sehr viele Migrationsgeschichten auch zu erzählen. Ich kam jetzt von so einem Strukturmerkmal, wenn wird gerade jüdisches und muslimisches Leben in Ostdeutschland, gibt's ein Projekt zu. Und da kann ich wetten, dass weder den Juden oder der Mehrheit der Jüdinnen und Juden in Ostdeutschland, die eben stark durch diese, also nach der DDR quasi, also ist da die Mehrheit nach 1990 hin migriert aus Osteuropa und der muslimischen Bevölkerung, die eben anders als in der BRD durch sehr viele, also so eine 60er Jahre Migration, also die sind sozusagen quasi zu einer ähnlichen Zeit an denselben Ort gekommen, haben da vielleicht ähnliche Erfahrungen, unterschiedliche Erfahrungen gemacht, aber es gibt nicht den Erzählraum, wo man sagt, also wo ist eigentlich hier die gemeinsame Geschichte, weil jeder, und das ist eben sozusagen ein Problem auch an der innerhalb von einem pluralen Diskurs, jeder empfindet sich ja als partikular. Und Erinnerungskultur geht eben sehr stark darum zu sagen, wo ist hier meine Geschichte? Ne? Und diese Fokussierung auf, wo bin ich hier, verstellt den Blick darauf, dass man vielleicht einfach das Blickfeld so weiten sollte, dass jeder gesehen werden kann und nicht das Blickfeld so eng lassen, wie es ist und den einen sozusagen rauskicken, damit man dann selbst in diesem begrenzten Scheinwerfer steht.
Ich würde vielleicht noch ergänzen, sich in einer selbstgewählten Art und Weise auch sehen lassen. Und ich musste gerade eben daran denken, dass es auch was mit Dominanz zu tun hat, inwiefern dann diese Geschichten, als wir über Theater gesprochen haben oder als Theater aufkam und du gesagt hast, ich sehe mich ja auch nicht in einem Stück von Goethe, das hat erstmal nichts mit mir zu tun, mit der Lebensrealität und das ist was in Schule ja ganz oft passiert oder das ist was ich wahrnehme, jetzt nicht nur unter LehrerInnen, sondern dass wir irgendwie schon so einen Blick darauf haben, der aus so einer Dominanz Perspektive vielleicht kommt, dass wir sagen, okay, was habe ich mit dieser Figur im Goethe zu tun? Aber wenn es eine, in einem Stück, ja, muss doch jetzt auch nicht Goethe sein, ist auch egal, ne? Dass ein Stück, was in der Vergangenheit liegt und jetzt besprochen wird, dass dann in der Besprechung bestimmte Personen ganz klar in der Vergangenheit verortet sind, ganz klar irgendwie da so ihre Rolle einnehmen, aber keinen direkten Bezug haben. Aber markierte Personen in dem Stück, die ganz klar jetzt zum Beispiel jüdisch sind, ganz schnell in die Gegenwart geholt werden und gesagt hat, ja, wie ist es denn im Judentum? Oder ist es denn heute noch so? Und die Fragen werden an anderen Stellen überhaupt nicht gestellt. Also das ist einfach nur so ein Gedanke, der mir da noch gekommen ist, dass das ja auch ganz viel mit automatischen Rollenzuschreibungen und wieder Narrativen zu tun hat. Wer beantwortet dann welche Frage? Wer wird gefragt? Und was ist das, was automatisch irgendwo liegt? Und was ist das, was wieder in die Gegenwart reingeholt wird? Ich glaube, ich kriege das jetzt nicht so ausdifferenziert, aber irgendwie kam mir der Gedanke sofort, dass das auch was damit zu tun hat, wie wir das vielleicht aufbrechen können oder die Frage gestellt werden muss.
Vielleicht nur kurz ein Gedanke dazu. Ich glaube, es ist wichtig, gerade ich habe lange Zeit in einem Projekt gearbeitet, da ging es darum, jüdische Schüler und Schülerinnen eigentlich fit zu machen für Begegnungen in Schulklassen. Das Projekt nannte sich früher Likrat, das ist sozusagen, daraus hat sich über Rent a Jew, Meet a Jew mittlerweile entwickelt, aber es ist quasi aus diesem Likrat-Programm, was in der Schweiz begonnen hatte, eigentlich entstanden. Und da war es uns wichtig, eigentlich die jüdischen SchülerInnen eigentlich aus dieser Rolle herauszuführen, das auch vielleicht beantworten zu müssen. Und vielleicht auch mit der eigenen Frage, was ist das eigentlich für mich, offensiver umzugehen, um sich vielleicht genau diesen Festlegungen auf bestimmte Rollen auch zu entziehen, damit zu brechen und eben zu sagen, ich habe mich noch nicht positioniert. Ich glaube, das ist vielleicht etwas, was wir in unserer Zeit leider, die davon geprägt ist, ich habe vorhin gesagt, diesen Hashtag Identitätspolitik. Das, was ich daran manchmal sehr problematisch finde, ist, dass es suggeriert, dass wir klar verortbare Standpunkte haben. Und ich denke, gerade bei jungen Menschen, die gerade erst versuchen, für sich zu artikulieren, was das für sie bedeuten kann, da muss es, finde ich, um andere Fragen gehen. Da geht es wirklich, ihnen vielleicht so die zu empowern, Tools zu geben. So könnt ihr mit diesen Fragen umgehen. Aber ohne gleich mit einer Erwartung zu kommen, ihr müsst das dann auch wieder einnehmen. Und vielleicht das Zweite nochmal im Nachdenken. Vielleicht müssen wir dann auch unseren Bildungskanon nochmal als einen offenen Kanon anders begreifen.
Ja, mir ist nur gerade so dieses Bild gekommen von den deutschen Schülern auf Schüleraustausch, die dann eben irgendwo in so eine Klasse reinkommen und dann Deutschland erklären sollen. Ne? Also und das ist, denke ich, also Übertragbarkeit und so weiter. Also wenn man mal so eine Situation eben mal aufgreift, dann verstehen ganz viele, warum das sehr problematisch ist, das mit anderen Gruppen zu machen. Und das findet halt dann täglich statt. Ne? Mhm. Und warum das so problematisch ist, eben dann den deutschen Austauschschüler dann da in die Klasse zu stellen und zu sagen, ja, wie war das denn mit dem Holocaust? Das ist halt genau, und dieses, was soll jetzt der 16-Jährige da in so einer Situation, vielleicht, gut, da sollte er dann wenigstens Schulwissen drüber haben, aber sozusagen als Pass pro Toto genommen zu werden. Und das sind aber diese Essentialisierungen so, ja, hier, mach du mal was da zum Dschihad und du machst mal hier was zum Nahostkonflikt. Also dieses, und das ist eben nicht Potenziale aktivieren, sondern eben bei Schülerinnen und Schülern, und der eine ist dann vielleicht Alevit und hat dann mit diesem ganzen Sunnitischen gar nichts zu tun, oder der andere Sunnit und kennt sich auch damit nicht aus und schon gar nicht mit aktuellen politikwissenschaftlichen Entwicklungen. Also da wird dieses in diese Rolle gedrängt werden. Das ist das, was du da beschreibst. Und eben auch dazu kann man eben gute Geschichten erzählen, die dann auch, also Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler dazu bringen, zu sagen, okay, Pluralität heißt eben nicht, dass ich dann eben von jedem Exemplar eins nehmen muss und ausstellen muss. Ne? Sondern eben Angebote mache, sich mitzuteilen. Denn, also was jetzt ein Schüler und Schülerin aktuell was in Deutschland mit, warum macht Erdogan das, zu tun hat, also das sind eben auch Dinge, die überfordern und teilweise eben genau gegenteilige Effekte, nämlich diese Erkenntnis, scheinbar bin ich ja anders, weil ich anders wahrgenommen werde und ich mich dann sozusagen aus dem Allgemeinen eher zurückziehe und auf mein Partikulares mich beschränke. Das kann solche Effekte haben.
Ja. Ja, und vielleicht mit dieser Beispielhaftigkeit, wenn wir jetzt diesen berühmten TED-Talk von Chimamanda Ngozi Adichie nehmen, The Danger of a Single Story, in dem es ja auch nicht nur darum geht, dass es sozusagen diese Danger of a Single Story hat auch etwas mit der Stereotypisierung zu tun. Und das bedeutet natürlich immer mit diesen Stereotypen, die man von anderen hat und die man dann auch aber selber teilweise übernimmt, weil man immer wieder auf dieses Stereotyp reduziert wird, sozusagen. Es wird Teil der eigenen Erzählung über sich selber. Das vielleicht auch manchmal eben in so einem Kontext deutscher Schüler oder Schülerin wird dann gefragt, wie war das dann damals mit dem Holocaust oder trinkt ihr alle Bier, mit diesen Dingen auch mal konfrontiert zu werden, was das eben mit dir macht, in dem Moment darauf geworfen zu werden. Also von daher glaube ich, diese Beispielhaftigkeit von Erzählung oder mit mehreren Geschichten zu arbeiten, weil wir eben als Gesellschaft auch mehrere Geschichten sind, wäre die Forderung des Tages.
Ja, genau, wir sind schon. Ja, ist ganz interessant irgendwie, dass jetzt gerade sich, glaube ich, hier alle am Tisch sozusagen in diesen Gedanken, der jetzt hier auf verschiedene Arten und Weisen formuliert worden ist, so gut reinführen konnten, weil das, glaube ich, so ein bisschen einer der vielen Kerne dieser großen Überlegungen ist. Und ich habe so, als du eben, Nicole, gesprochen hast, darüber nachgedacht, dass diese Positionierung, wer hat sozusagen von vornherein, weil er Teil der Dominanzgesellschaft ist, so die Positionierung desjenigen, der fragt, also ist der Fragende, und wer ist automatisch in einem Raum derjenige, der befragt wird zu etwas. Und das wiederum zwingt natürlich die Befragten immer in eine gewissen, in so einen gewissen Positionierungszwang, der aufgrund einer unterbewussten oder in der Luft feststehenden Positionierung im Raum irgendwie so zurückzuführen ist. Und das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, Frederik, ist ja so ein bisschen diese Geschichte, dass jeder eigentlich so eine Art von Standortreflexion machen sollte, um sich bewusst zu sein, was sind eigentlich, mit welchen Privilegien gehe ich durch die Welt? Also warum bin ich immer mehr auf oder eher auf der Seite desjenigen, derjenigen verortet, die fragen können? Und was bedeutet das, wenn ich immer derjenige bin, der für ein Kollektiv steht und im Sinne eines Kollektivnamens zu etwas befragt wird? Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass Jugendliche diese Erfahrungen auch machen und dadurch ihnen ermöglicht wird, so eine Art von Perspektivwechsel zu vollziehen, was es bedeutet, wenn ich von vornherein nicht als Individuum in einer Gruppe gesehen werde, sondern immer auch gleichzeitig diesen Kollektivnamen auf der Stirn habe und für dieses Kollektiv antworten muss oder befragt werde oder jeder glaubt, ich könnte, eine gewisse Erwartungshaltung mir gegenüber immer formuliert wird, auch wenn es teilweise nur implizit der Fall ist. Und du hast, glaube ich, auch Kübra Gümüşay hier aufgeschrieben, ne? Hast du nicht. Aber ich musste eben auch an das Museum der Sprache denken und an aus Sprache und Sein. Sie beschreibt das ja als einen Ort. Also sie sagt ja, also sie beschreibt Sprache als einen Ort und es geht um das Museum der Sprache, in dem es Benannte gibt und diejenigen, die permanent benennen. Und sie versucht eben zu beschreiben, dass man sich alle sich eigentlich an diesen Zustand schon längst gewöhnt haben. Und da geht es am Ende auch eben darum, dass sozusagen diejenigen, die von anderen benannt werden und denen bestimmte Attribute zugewiesen werden, sich dadurch natürlich in einem Käfig befinden, sich nicht frei bewegen können, sich nicht entfalten können, nicht ausbrechen können aus dieser Erwartungshaltung, die an sie gestellt wird und eben nicht als Individuen auftreten dürfen und dass Sprache das befördert durch eben Kollektivbezeichnungen. Oder durch das Weitertragen von Stereotypen beispielsweise und dass das viel mit Machtverhältnissen auch in der Sprache zu tun hat. Daran musste ich jetzt einfach nur gerade denken, als ich auf diese Gegenüberstellung von die Fragenden und die eben befragt werden in der Gesellschaft zu etwas, weil von ihnen erwartet wird, dass sie eben zu allem eine Antwort haben, die dann wiederum natürlich auch für das gesamte Kollektiv gültig ist. Also da wird ja auch überhaupt keine Differenzierung mehr vorgenommen oder es wird gar nicht mehr wahrgenommen, dass es dieses Kollektiv natürlich nicht geben kann, so wie ihr das ja eben schon in vielen Fällen oder für viele Einzelfälle beschrieben habt. Ne? Das ist eben, ja, wir müssen von Individuen in einem Raum ausgehen und nicht von Kollektiven, die sprechen können.
Aber es macht auch müde, immer mit dem Disclaimer rumzulaufen. Ich spreche hier für mich und nicht nur für das Kollektiv.
Und es negiert ja auch Coping-Mechanisms wie Unsichtbarkeiten im Raum und so weiter. Das haben wir immer wieder zum Beispiel, als wir mit Gianni gesprochen haben oder wenn wir generell mit Romnia und Sintize-Initiativen sprechen, die immer wieder darüber sprechen, wie viele auch gar nicht wissen, wie sie sich positionieren sollen oder sich nicht positionieren können aufgrund von diskriminierenden Strukturen und so weiter. Also da kommen wir auch noch zusätzlich zu diesen Themen, dass es ja nicht nur die gibt, die befragt werden, sondern auch die, die in den Räumen sitzen, um die es gegebenenfalls als Objekte irgendwie inhaltlich geht und die auch wieder nicht mitgedacht werden. Und ich glaube, das zeigt an ganz vielen Stellen, dass letztlich da eine Diskriminierungskritik, eine Diversitätssensibilität auf allen Ebenen verbunden werden muss mit diesen Fragestellungen, die wir jetzt heute besprochen haben. Und immer wieder das Vergangene oder der Blick auf das Vergangene in die Gegenwart, in eine mögliche Zukunft, da haben wir jetzt noch gar nicht so viel drüber geredet, übertragen werden müsste. Und wir da noch lange nicht da an diesen Punkten sind, dass wir das an ganz vielen Stellschrauben wirklich so schon bearbeiten. Also ganz oft gucken wir auch so singulär, okay, wie muss sich der Geschichtsunterricht ändern oder wie muss sich vielleicht der Sowie-Unterricht ändern? Welche Literatur müssen wir lesen, damit das alles jetzt mal ein bisschen, ich sage es jetzt bewusst in Anführungsstrichen, diverser wird oder wir mehr Perspektiven reinbekommen. Aber ganz oft geht es eben nicht um diese übergreifenden Fragen, ne? Wie kriegen wir eigentlich Sensibilität und auch Kritik immer wieder hin?
Ich denke, also es geht eben um ein Bewusstsein, wie man Vielfalt managt. Es gibt ja auch eben Identitätspolitik und Politiken auch das und Wünsche der Anerkennung. Das ist ja auch dann auf der anderen Seite auch vorhanden, ne? Dass auf der einen Seite dann sagt, ich möchte nicht kollektiv identifiziert werden ausschließlich. Aber gleichzeitig in meiner kollektiven Dimension, also wer hat mir denn zum Ramadan irgendwie alles Gute gewünscht? Also das mag dann auf der anderen Seite ja auch ein Wunsch sein, irgendwie auch in dem Rahmen wahrgenommen zu werden. Ne? Und wie immer, es ist eben ja nicht... Also man kann jetzt nicht lehrbuchmäßig schreiben, was man machen soll und was man unterlassen soll. Aber man muss als Paradigmenwechsel sich einfach dieser Frage und dieser Komplexität ja, stellen und da offen rangehen. Auch ja, um den Preis hier und da manchmal zu scheitern.
Und das ist eigentlich auch ganz okay, dieses Scheitern. Also ich glaube, weil es eben Prozesse sind, in denen wir stecken. Und da werden wir noch häufiger scheitern in dem, was das bedeuten kann, weil sich, glaube ich, auch nochmal intergenerationell eine Menge verändert an Sensibilitäten, dass ich sagen würde, wir haben keine Ahnung, wie die nächste SchülerInnen-Generation mit diesen Fragen umgehen. Vielleicht finden die das auch schon wieder irgendwie nervig, weil sie für sich andere Punkte als wichtig benennen, die ihre Identität ausmachen, etwas, worüber wir auch ehrlich interessanterweise nicht ganz gesprochen haben, aber zu sagen, es gibt auch eine Intersektionalität in den Dingen, über die wir gerade gesprochen haben, so schön jüdisch-muslimisch, aber das ist es eben nicht nur, sondern da sind auch individuelle sozusagen Identitäten, Zugehörigkeiten nochmal viel, viel komplexer in dem, was das bedeutet. Wer dann wiederum in der eigenen Gruppe nicht gesehen wird und dann aber nach außen etwas vertreten muss, aber vielleicht Schule auch nochmal oder in schulischen Kontexten, vielleicht ist es leicht als eigentlich Philosophie-Prof, der ich bin, zu sagen, aber Räume der dieser Selbstreflexion immer wieder einzufordern, das immer wieder einzuüben. Und das kann in den unterschiedlichsten Kontexten stattfinden, egal ob im Geschichtsunterricht oder im Suvi-Unterricht oder im Kunstunterricht. Also wie gesagt, ich halte es für unwahrscheinlich wichtig, vielleicht machst du das auch schon, aber eben auch mit den Bildern der sogenannten anderen im Unterricht umzugehen und zu sagen, dass genauso wie im Musikunterricht, es gibt einen Unterschied von Gesang in Deutschland oder in der Türkei. Es sind sozusagen auch musikalisch, musikwissenschaftlich. Es gibt andere Ästhetiken. Und das vielleicht zu erfahren und damit aber auch einen ganz anderen Umgang damit zu finden und nicht darüber irritiert zu sein, dass es sowas gibt. Und ich finde, da müsste Schule auch eben Räume dafür bereitzustellen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Bekim, aber ich sehe teilweise, dass wir damit konfrontiert werden, dann an der Uni, weil Schüler und Schülerinnen fangen irgendwann an zu studieren. Und das, was ich leider vielleicht etwas kritisch bemerke, ist, dass durch einen bestimmten Kompetenzdruck, der in den Schulen ist, manchmal ein sehr klares Bild davon gezeichnet wird, wie die Welt ist. Und sobald wir eigentlich anfangen, damit umzugehen, zu sagen, nee, das machen wir hier nicht und darum geht es nicht. Und ich gebe dir nicht die Überblicksvorlesung über islamische Geschichte, sondern ich versuche dich auf unterschiedliche geschichtliche Erfahrungen in unterschiedlichen geografischen Kontexten zu sensibilisieren, dann ist auch erstmal die Irritation groß und vielleicht auch die Frustration groß. Aber da eben schon früher mit diesen Fragestellungen umzugehen und ihnen das auch zuzutrauen.
Ja, du hast es angesprochen. Also, und das, da sehen wir, wie groß die Herausforderung ist und die betrifft eben nicht nur das Feld Schule, betrifft das Feld Gesellschaft und sie betrifft auch in dieser Gesellschaft bestimmte Communities, die eben auch ihren Zugehörigen eben recht eindeutige Erklärungsangebote machen, einer sehr komplexen Geschichte, also in vielfacher Hinsicht, also merken wir dann, dass Muslime dann bei uns dann mit Binnenpluralität konfrontiert sind, weil die, also für die Mehrheitsgesellschaft waren das Muslime, für ihre partikular muslimische Gruppe, in denen die über islamische Dinge was gelernt haben, war diese partikular islamische Gruppe eben so, wie der Islam wirklich ist, so, und auf einmal kommen da jetzt Leute zusammen, die sehr viel über, wie der Islam wirklich ist und wer da Recht hatte, in welchen Bereichen und wer zuverlässig und so. Die kommen dann aber eben wieder mit mehreren Geschichten an und stellen halt fest, so Moment, ich dachte, das ist immer so gewesen. Und dann sagt er, nee, das war immer so. Und dann stellt man fest, nein, es ist also es gibt da verschiedene Auslegungen, es gibt historische Entwicklungen, es gibt geografische Besonderheiten etc. Und für einige ist das eine Verunsicherung, aber für andere ist es eine enorme Befreiung. Und ich glaube, also um diese Erfahrung dann ein bisschen zu übertragen, also das als dass die Dinge nicht so einfach sind, wie sie sind oder wie man denkt, und dass nicht die maximale Komplexitätsreduktion die beste Antwort ist, daran muss man sich eben aus verschiedenen Perspektiven gewöhnen. Aber das kann den Umgang mit Realität enorm auch erleichtern, wenn ich eben nicht verstehen muss, wie das denn in dem Islam so ist, sondern wo ich rangehe und sage, okay, ich habe hier einen Raum für verschiedene Antworten, und es gibt nicht die eine Antwort, die mir alles über alle Muslime erklärt oder alle jüdischen Menschen, ne?
Ja, es klingt banal, ne? Weil wir alle wissen, dass die Welt komplex ist und ganz oft ist es in Schule oder Uni dann eben doch nicht so banal, dass man dieses Aushalten irgendwie beibringt. Und oder dieses Spannungsfeld zwischen Verunsicherung und Befreiung vielleicht auch schon ein bisschen früher verortet und aufzeigt, wie toll es sein kann, auch nicht mit der Checkliste vor der Klassenarbeit irgendwie nach Hause zu gehen und zu sagen, das und das und das und das habe ich jetzt zu lernen, sondern zu denken, okay, ich weiß vielleicht gar nicht, was genau drankommt und in welche Richtung ich lernen muss. Und vielleicht führt das auch mal zu eigenen Denkprozessen und auf der anderen Seite vielleicht zu einem Scheitern. Aber daraus kann man ja auch lernen. Aber so funktioniert ja Schule oft nicht oder Kapitalismus letztlich oft nicht, Leistungsgesellschaft oft nicht. Da kommen wir, glaube ich, in ganz viele Gefilde, wo man wirklich, also wo sich auch Schule diese Fragen stellen muss. Machen wir das eigentlich? Bereiten wir eigentlich auf diese Komplexität der Welt vor? Oder sind wir da eigentlich eher rückschrittig unterwegs und wieso ist das so? Das wäre, glaube ich, mein Take dazu,
Frederik. Vielleicht nur eine kleine Intervention, weil ich würde sagen, es geht nicht um die Frage zwischen Unsicherheit und Befreiung, sondern ich würde sagen, es ist eine dialektische Spannung, die bleibt.
Ja.
Und die eröffnet sozusagen auch ein Spektrum an Möglichkeiten der Aushandlung, was das dazwischen. Aber ich glaube, diese Spannung werden wir nicht los. Ich glaube, das müssen wir anerkennen, genauso wie wir vielleicht anerkennen müssen, dass das auch wirklich widersprüchlich sein kann. Und dass wir alle in uns, in dem, was wir vielleicht auch an Bedürfnissen haben, an Sicherheit, an Orientierung und so weiter, auch immer mit dieser Widersprüchlichkeit konfrontiert werden. Und wenn wir darin vielleicht eben eine Form von Empowerment geben, sagen, das ist erstmal okay und damit musst du nicht an der Welt scheitern, sondern du kannst für dich auch das herausfinden, was das für dich bedeutet. Das ist eine Option auf diesem komplexen Spektrum. Mhm. Damit wäre vielleicht schon viel erreicht, vielleicht auch eine Gelassenheit in dem Umgang mit diesen Dingen zu finden.
Ja, ich hätte es auch nicht als entweder oder, glaube ich, lesen wollen. Ja. Bitte die Hausaufgabe. Also, ja.
Total gerne. Unsere Gästinnen dürfen ja uns stellvertretend, aber natürlich allen Zuhörenden eine Hausaufgabe oder auch mehrere Hausaufgaben stellen. Und ihr dürft jetzt eurer Kreativität freien Lauf lassen.
Ja, ich würde sagen, die Hausaufgabe kam mir so beim Gespräch, aber tatsächlich sucht drei Themen aus, die im Bereich Judentum, Islam auf so einer größeren Ebene interessant sein könnten. Ich sprach da von Migration, ich sprach davon vielleicht auch Miteinander zwischen gegenseitigen Übernahmen und Abgrenzungen zum Beispiel. Das ist ja auch so eine Frage. Also was heißt eigentlich dann Miteinander? Das ist ja auch eine große gesellschaftliche Frage. Heißt das, dass wir alle dann dasselbe machen oder so? Also dass man drei solche größeren Themen nimmt und dann mal überlegt, wo finde ich da Ansatzpunkte, also die aus diesem Bereich erstmal Judentum, Islam, so ein Fragehintergrund kommt, aber dann zu fragen, wo finde ich die als Gesamtthemen und wo finde ich vielleicht Dinge, die das zum Ausdruck bringen in Literatur, Kunst, Film, Theater, um dann eben zu sagen, nee, wir reden eben jetzt nicht über das eine oder das andere, sondern wir geben einen Raum, wo das eine und das andere drin vorkommen kann, aber vielleicht sind da noch ganz viele andere Geschichten. Und eben ja daran anschließend die Idee, dass eben Schülerinnen und Schüler mit einem bestimmten Hintergrund eben nicht die einzigen sind, die zu einem Thema Antworten geben können. Und vielleicht auch von den Antworten der anderen sehr viel profitieren können, weil sie merken so, ich dachte immer, das ist so partikular und bleibt auf mich beschränkt. Aber auf so einer Ebene merke ich, ich bin eigentlich den anderen sehr viel ähnlicher, als ich mich manchmal selbst empfinde oder empfunden werde.
eine Hausaufgabe, Mekka und Jerusalem, einen Podcast zu den jüdischen-muslimischen Beziehungen hören. Nein, hören auf jeden Fall, um vielleicht eine Inspiration zu bekommen, wie vielschichtig diese Fragestellungen letztendlich sind. Es geht jetzt nicht nur um Werbung hinauszuhauen, sondern uns ging es in dem Podcast wirklich unterschiedliche Stimmen zu den Themen eben einzubringen und aufzufangen. Und ich glaube, um diese Vielstimmigkeit geht es letztendlich, dafür eine Sensibilität zu entwickeln, dass es eben unterschiedliche Geschichten gibt und dass man die vielleicht auch erstmal, vielleicht ist es auch gut, erstmal zuzuhören, bevor man dann gleich versucht, das in eine bestimmte Erzählung reinzubringen. Denn, jetzt mache ich am Ende nochmal ein Fass auf, denn ich glaube, bei aller Beispielhaftigkeit stehen wir immer aber auch trotzdem vor der Herausforderung, an dieser Frage, die Frage zu stellen, was ist die gemeinsame Erzählung dessen, wer wir sein wollen? Also das heißt, wir müssen auch erzählen. Also wir können es nicht nur bei den Beispielen lassen, sondern wir sind auch aufgefordert, dieses gemeinsame Erzählen irgendwie einzuüben. Aber das kann ja vielleicht genau auch eine ganz konkrete und praktische Übung sein. Also mit unterschiedlichen SchülerInnen genau zu fragen, erzählt man einfach die Geschichte, wer ihr als Klasse seid. Das muss nicht sozusagen als deutsche Gesellschaft, sondern wer seid ihr? Wie seht ihr euch sozusagen? Wie wollt ihr euch da einbringen? Das kann auch scheitern, das kann auch schiefgehen. Aber das versucht das Ganze erstmal auf so einer Mikroebene eben einzuüben. Ja.
Ja, coole Idee. Wir dürfen das ja eigentlich nicht kommentieren, deshalb bin ich jetzt still. Und sag jetzt von meiner Seite einfach schon mal vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das ist nicht selbstverständlich. Vielen Dank, dass ich heute so viel gelernt habe in diesem Gespräch und Gedanken mitnehmen darf.
Ich schließe mich an. Würde auch nochmal auf eure Arbeit bei der CPPD hinweisen und da nochmal sagen, folgt dem Ganzen, weil es kann ja auch in so einer Podcast-Folge nicht darum gehen, irgendwie Antworten auf alles zu finden, sondern eher auch Fragen aufzuwerfen, Impulse zu geben. Und ich glaube, das ist so ein breites Themenfeld, was so viele Dinge in Schule berührt, dass es einfach Sinn macht, auch weiterhin da eurer Arbeit zu folgen und ihr jetzt stellvertretend. Aber es passieren ja Dinge und es ist gut, dass die passieren und deshalb da auch nochmal ein Shoutout. Und von mir auch vielen, vielen Dank. Und auch danke fürs Zuhören an alle, die zugehört haben.
Yay! Ja, tschüss.
Tschüss. Ciao.